Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Donnerstag, dem 20. Februar auf Rabe. Heute geht es bei uns um glaubwürdige Asylsuchende, alpenquerender Transitverkehr und eine Frau, die Schwerter schluckt. Wer seine Flucht nicht absolut glaubwürdig und widerspruchsfrei bezeugen kann, hat keine Chance auf Asyl in der Schweiz. Wir führen aus, warum die Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht in ihrem neuen Fachbericht genau diese Haltung kritisiert. Fast 1 Million Lastwagen durchqueren noch immer jährlich die Schweizer Alpen. Trotzdem gäbe es gute Gründe, das 25 Jahre Jubiläum der Annahme der Alpeninitiative zu feiern. Wir erklären, warum. Und dann wird es gefährlich.
Es geht dann ganz langsam die Speiseröhre herunter Richtung Herz. Wenn es beim Herz angekommen ist, schiebt es das Herz einen kleinen Tick nach links. Dann geht es am Herzen vorbei, an den Lungenflügeln vorbei, zur Öffnung des Magens. Durch die Öffnung des Magens hindurch und je nach Schwertlänge dann bis auf den Magenboden.
Weltweit beherrschen nur gerade mal 200 Menschen die Kunst des Schwertschluckens. Die deutsche Performance-Künstlerin Missa Blue ist eine von ihnen. Wir haben mit ihr telefoniert. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen einen Arzt im Todesfall von Kilian S. Das berichtet der Bund heute. Der 20-jährige Berner Kilian S. starb an Weihnachten in einer Gefängniszelle. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam nach einer Goa-Party im Tscharngut. Er soll unter starkem Drogeneinfluss gewesen sein. Ein Arzt beurteilte seinen Zustand so, dass er nicht in ein Spital eingeliefert werden musste. Später fanden ihn Polizeibeamte tot in seiner Zelle. Die Staatsanwaltschaft vermutet, er hätte gerettet werden können, wäre er in ein Spital eingeliefert worden. Der Bundesrat will den Zivildienst reformieren und riskiert dabei ein Referendum. Mit verschiedenen Massnahmen soll der Zivildienst unattraktiver gemacht werden, hat Wirtschaftsminister Guy Pachmelin gestern vor den Medien bekannt gegeben. Mit anderen Worten, es sollen wieder mehr Männer ins Militär statt in den Zivildienst. Insbesondere Militärangehörige sollen davon abgehalten werden, später in den Zivildienst zu wechseln. Militärkritische und zivildienstfreundliche Organisationen kritisieren diesen Entscheid. Der Zivildienstverband Civivas rechnet mit einem Referendum, falls das Parlament das Vorhaben von Guy Pachmelin nicht schon vorher versenkt. In Mexiko wurde der Aktivist und Gemeinschaftsradiogründer Samir Flores ermordet, wie uns Quellen aus Mexiko berichten. Samir Flores kämpfte gegen ein Elektrizitätskraftwerk im mexikanischen Bundesstaat Morelos. Schon länger war Flores aktiv in der Umwelt- und Landbewegung, die sich gegen überdimensionierte Großprojekte wehrt. Mehrfach wurde er deswegen bedroht. Nun wurde er vor seinem Haus erschossen. Er ist bereits der zweite Journalist, der dieses Jahr in Mexiko ermordet wurde. Der neue linke Präsident und Hoffnungsträger Mexikos, López Obrador, gelobt, dass diese Fälle aufgeklärt werden sollen. Die Situation in Venezuela spitzt sich weiter zu. Ein neuer Bericht von Amnesty International zeigt auf, wie Menschenrechte massiv verletzt wurden. Besonders kritisiert werden dabei die Regierung von Nicolas Maduro und die Sicherheitskräfte. Laut dem Bericht der Menschenrechtsorganisation starben dieses Jahr über 40 Menschen an Schusswunden, nachdem sie an Demonstrationen teilgenommen hatten. Die Polizei schoss mehrfach mit scharfer Munition auf Demonstrierende. Außerdem dokumentiert Amnesty International 6 außergerichtliche Hinrichtungen von Regierungskritikern durch eine Spezialeinheit der Polizei. In Venezuela herrscht eine massive Krise, sowohl wirtschaftlich als auch politisch. Kürzlich hat sich der Oppositionelle Juan Guaido zum Präsidenten ernannt. Mehrere Staaten, worunter die USA und einige EU-Länder, haben ihn als Präsidenten anerkannt. Gewählter Präsident ist nach wie vor Nicolas Maduro. Zum Wetter. Da gibt es im Moment keine großen Veränderungen. Es bleibt voraussichtlich noch bis nächste Woche meist sonnig und frühlingshaft warm. Nur morgen Freitag und übermorgen Samstag kann es zuweilen einzelne Wolkenfelder im sonst blauen Himmel haben. Das Thermometer zeigt tagsüber Temperaturen zwischen 9 und 12 Grad. In der Nacht sinkt es dann jeweils bis zur 0 Grad Grenze.
Rabe Info.
Wer seine Flucht nicht absolut glaubwürdig und widerspruchsfrei bezeugen kann, hat keine Chance auf Asyl. So der Grundsatz der Schweizer Migrationsbehörden. Die Mehrheit der Asylgesuche wird dann auch wegen mangelnder Glaubwürdigkeit abgelehnt. Dafür ernten die Behörden nun Kritik seitens der Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht. In ihrem neuen Fachbericht kommt die Beobachtungsstelle zum Schluss, die Anforderungen an Glaubwürdigkeit im Asylverfahren seien viel zu hoch. Warum? Wilmar Hall hat bei Geschäftsleiterin Noemi Weber nachgefragt.
Noemi Weber, die Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht, hat eben einen neuen Fachbericht veröffentlicht. Sie kritisieren darin, dass in Asylverfahren die Glaubwürdigkeit von Geflüchteten zu stark gewichtet wird. Wie beurteilen die Behörden denn heutzutage, ob Fluchtgeschichten glaubwürdig sind oder nicht?
Für die Behörden gilt der Grundsatz, dass sie ohne Glaubhaftigkeit kein Asyl gewähren. Um glaubwürdig zu sein, muss eine asylsuchende Person, die muss möglichst lebensnah erzählen, möglichst detailliert ihre Asylgründe möglichst plausibel schildern und ohne Widersprüche.
Dies ist nicht für alle Geflüchteten möglich, wie Sie in Ihrem Bericht schreiben. Vor allem traumatisierten Geflüchteten sei es oft nicht möglich, glaubwürdig zu erzählen. Warum?
Genau, aus unserer Sicht sind diese Anforderungen besonders bei traumatisierten Asylsuchenden zu hoch. Laut einer wissenschaftlichen Studie leiden global gesehen rund die Hälfte aller geflüchteten Personen unter psychischen Erkrankungen. Und das SEM bezeichnet in seinem Handbuch traumatisierte Asylsuchende als Sonderfälle. Dies kritisieren wir, da aufgrund dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse klar wird, dass nicht eine Minderheit, sondern der große Teil traumatisiert ist. Und deshalb sollte im Asylverfahren dies als Grundsatz anerkannt werden und nicht als Ausnahme gelten. Und dann gibt es auch noch in unserem Bericht die Aussage von Mathis Schick, dem Leiter des Ambulatoriums für Folter- und Kriegsopfer in Zürich. Und der sagt, dass es für Traumatisierte schwierig sein kann, ihre Fluchtgründe widerspruchsfrei zu schildern.
Um zu erkennen, ob Geflüchtete traumatisiert sind oder nicht, braucht es ja entsprechendes psychologisches Wissen. Inwiefern werden denn heutzutage PsychologInnen mit einbezogen in die Asylverfahren?
Das SEM führt zwar Schulungen für die Befragenden durch. Aus unserer Sicht ist deshalb das psychologische Wissen heute nicht genügend in den Verfahren integriert.
In Ihrem Fachbericht kritisieren Sie weiter, dass in Asylverfahren zu wenig Rücksicht genommen werde, dass viele Geflüchtete generell misstrauisch sind gegenüber Behörden und darum eben auch allenfalls wichtige Informationen verschweigen. Noemi Weber, woher kommt denn dieses Misstrauen?
Viele Asylsuchende sind ja gerade geflüchtet, weil sie in ihrem Heimatland Probleme mit den Behörden hatten. Gerade deshalb sollten sich die Befragenden beim SEM bewusst sein, dass die asylsuchenden Personen gegenüber den Behörden ein gewisses Misstrauen hegen und vielleicht nicht von Beginn an Vertrauen fassen, um ihre gesamten Gründe erzählen zu können.
Es steht ja jetzt eine neue Organisation im Flüchtlingsbereich bevor, mit den neuen Bundeszentren, dem beschleunigten Verfahren und der neuen Regel, dass alle Geflüchtete automatisch einen Rechtsbeistand erhalten, also eine Person, die Sie vertritt im Verfahren. Was gilt es denn dort zu beachten, jetzt auch Ihrem neuen Fachbericht?
Wir fordern, dass Rechtsvertretende und Befragende, insbesondere in den Bereichen Traumata und Umgang mit Minderjährigen, unbedingt vermehrt sensibilisiert und geschult werden müssen. Gerade im Bereich der Traumata müssen sie imstande sein, um Anzeichen für Traumata zu erkennen, um dann die Asylsuchenden an das medizinische Fachpersonal weiterzuverweisen. Aus unserer Sicht kann und darf es einfach nicht sein, dass gerade besonders vulnerable Personengruppen wie eben traumatisierte Asylsuchende oder Minderjährige den Schutz nicht erhalten, den sie dringend bräuchten und der ihnen auch zusteht.
Sagt Noemi Weber, sie ist Geschäftsleiterin der Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht. Den Fachbericht Glaubwürdigkeit im Asylverfahren kann man online herunterladen. Den Link dazu gibt es unter info.rabe.ch.
Rabe Info.
Wir sprechen gleich über die Alpen und über eine gefährliche Leidenschaft. Sowohl die Schweizer Alpen als auch sogenannte Gefahren besingt The Fall im Song So Called Dangerous.
A selfish smiling fool and a sullen frowning fool shall both be thought wise.
Rabe Info.
Von China über den Suezkanal durch das Mittelmeer nach Genua und dann über die Schweizer Alpen. Fast 1 Million Lastwagen pro Jahr überqueren die Alpen mit Gütern aus aller Welt. Alpenquerender Transitverkehr heißt das unsägliche Wort, das diesen Vorgang beschreibt. Unsäglich viel sei diese 1 Million Lastwagen, kritisiert der Verein Alpeninitiative. Seit 30 Jahren kämpft dieser Verein gegen den Ausbau der Transitstraßen und für eine Verlagerung des Straßenverkehrs auf die Schienen. Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, reichte er die gleichnamige Volksinitiative ein. Gestern, genau vor 25 Jahren, feierte diese Initiative einen riesigen Erfolg. Am 20. Februar 1994 sagte das Schweizer Stimmvolk überraschend Ja zu dieser Alpeninitiative. Noel Grossenbacher hat Regula Ritz, Präsidentin der Grünen Schweiz, Nationalrätin und Vorstandsmitglied der Alpeninitiative, gefragt, ob dieses Jubiläum nun ein Grund zum Feiern oder eher ein Grund zur Sorge sei.
Grund zum Feiern. Natürlich haben wir unsere Ziele noch nicht erreicht. Also der alpenquerende Transitverkehr ist immer noch nicht hundertprozentig auf der Schiene. Aber wir haben sehr viele Ziele erreicht. Wir sind viel besser unterwegs als unsere umliegenden Länder, die auch Alpentunnels und Alpenautobahnen haben. Bei uns wird heute 70% des alpenquerenden Güterverkehrs auf der Schiene transportiert. Und das ist doch immerhin ein großer Erfolg.
Der Verein Alpeninitiative existiert lange nach der Lancierung noch immer. Was ist heute die Aufgabe des Vereins?
Also auf der einen Seite müssen wir wirklich durchsetzen, dass jetzt diese Initiative, die die Bevölkerung angenommen hat, auch ernst genommen wird. Da gibt es ja immer wieder auch politische Angriffe darauf. Eine große Auseinandersetzung war die Intention von Doris Leuthard, die zweite Gotthardröhre zu bauen, die zweite Gotthardtunnelröhre auf der Autobahn. Und hier mussten wir wirklich enorm viel Gegensteuer geben. Wir wollten es eigentlich verhindern, aber immerhin konnten wir durchsetzen, dass die beiden Röhren, die es dann einmal geben wird, nur einspurig befahren wird.
Sie sprechen es gerade an. Wie konnte es passieren, dass trotz dem Ja zur Alpeninitiative nun eine zweite Gotthardröhre gebaut wird?
Ja, Bundesrätin Doris Leuthard war ja ursprünglich auch dagegen und hat klar gesagt, man baut ja nicht einen zweiten Gotthard-Autobahntunnel und braucht ihn dann nur einspurig. Aber dann hat sie gemerkt, dass sie eine große Chance hat, weil man den heutigen Tunnel sanieren muss. Das heißt, er muss vollständig gesperrt werden. Und das hat sie dann verknüpft mit dem Versprechen, dass sie zwar einen zweiten Tunnel baut, aber den nur einspurig befährt, sodass die Kapazität nicht erweitert wird. Und damit hat sie die Mehrheit der Bevölkerung auf ihre Seite gezogen. Und es ist nun auch die Alpeninitiative, der Verein, der dafür sorgen muss, dass dieses Versprechen eingelöst wird.
Heute fahren fast 1 Million Lastwagen über die Alpen. Das Ziel bis letztes Jahr, nur noch 650.000 Lastwagen pro Jahr die Alpen überqueren zu lassen, wurde nicht erreicht. Der Bundesrat vertröstet auf die Eröffnung des Ceneri-Basistunnels 2020. War die Kapazität auf den Schienen bis heute wirklich zu gering oder hat der Bundesrat zu wenig getan, um das Ziel zu erreichen?
Die Kapazitäten reichen heute eigentlich aus, aber es ist eine Frage der Attraktivität. Also die Straße ist immer noch günstiger und was man auch sagen muss, ist, dass die Zufahrtsstrecken halt auch noch nicht ausgebaut sind in Deutschland und in Italien. Also der ganze Güterverkehrskorridor Rotterdam-Genua muss noch weiter verbessert werden, damit es wirklich klappt. Aber in der Schweiz können wir es am besten über finanzielle Steuerung noch weiterbringen. Wir haben zum Beispiel dank der Alpeninitiative als erstes Land und einziges Land eine sehr gute leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe eingeführt, eine Art Maut. Und die funktioniert hervorragend. Alle dreckigen Lastwagen bezahlen mehr als die, die weniger dreckig sind. Aber so langsam kommen wir an eine Grenze, wo wir ein anderes System finden müssen, damit die Lastwagen, die doch immer besser werden, was der Feinstaub anbelangt, dass die doch immer noch in diese leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe-Topf zahlen.
Frau Ritz, als Vorstandsmitglied der Alpeninitiative, was ist Ihre größte Sorge betreffend der Zukunft?
Ich mache mir Sorgen um die generelle Entwicklung des Verkehrs, weil wir von Prognosen ausgehen, die wirklich erschreckend sind. Man spricht von einer Verdoppelung bis Verdreifachung des internationalen Güterverkehrs, also immer mehr Güter zum Beispiel, die von China über den Suezkanal durch das Mittelmeer nach Genua oder nach Rotterdam gelangen und dann durch die Alpen gefahren werden. Ich glaube, da nützt es ja auch nicht mehr viel, wenn wir die Bahn ausbauen oder die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe erhöhen. Das braucht ein grundsätzliches Umdenken. Also wir müssen eine Möglichkeit finden, dass wir diese immer ausufernden Gütertransporte einschränken können, dass wir auch die lokale Wirtschaft wieder stärken, dass wir das Mineralwasser aus der Schweiz trinken und nicht von Japan her hierher holen. Ich glaube, da haben wir wirklich als Gesellschaft einen riesigen Wandel vor uns, damit wir mit den bestehenden Infrastrukturen überhaupt umgehen und die Umwelt schützen können.
Was war aus Ihrer Sicht bisher der größte Erfolg der Alpeninitiative?
Dass wir das Geld finden konnten, um die NEAD zu bauen. Das war das größte Infrastrukturprojekt der Schweiz in den letzten Jahren, hat Milliarden von Franken gekostet. Und das wäre ohne Alpeninitiative wahrscheinlich nie möglich gewesen. Und natürlich auch, dass wir diese leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe einführen konnten, die doch zumindest die ermöglicht, dass der Schwerverkehr einen großen Teil seiner Umweltlasten auch trägt und die Infrastruktur mitfinanziert.
Sagt Regula Litz. Sie ist Präsidentin der Grünen Schweiz und Vorstandsmitglied der Alpeninitiative. Weitere Informationen zum Jubiläum der Alpeninitiative gibt es auf unserer Webseite info.rabe.ch.
Rabe Info.
Sie spuckt Feuer, legt sich auf Macheten, klettert barfuß Leitern hoch, deren Sprossen aus scharfen Messern bestehen, und sie schluckt Schwerter. Die deutsche Performance-Künstlerin Missa Blue wusste schon früh, dass sie auf die Bühne gehört. Anfangs musste sie allerdings richtig unten durch. Ihre ersten Kostüme waren aus dem Billigladen Poundshop. Gingen sie kaputt, wurden sie mit Klebeband zusammengeflickt. Mit ihren Auftritten in Londoner Untergrundclubs erarbeitete sich die Unermüdliche dann nach und nach eine Bekanntheit. Und sie gehört heute zu den wichtigsten Burlesque-Performerinnen Europas. Ihre Feuer- und Schwertschluck-Performances zeigt Missa Blue auf der ganzen Welt. Übermorgen Samstag ist der internationale Tag des Schwertschluckens, und wer könnte besser über diese Kunst Auskunft geben als Missa Blue? Gisela Feutz hat mit der Performance-Künstlerin telefoniert. Am Anfang ihrer Schwertschluck-Karriere sei ein Besuch im Zirkus gestanden, erzählt Missa Blue im Rabe-Gespräch.
Ich bin Künstlerin und im Kabarett aufgetreten in London und wollte gerne was Aufregendes dazulernen, also eine Zirkuskunst. Und da ich dann schon 30 war, war so Akrobatik nicht mehr so mein Ding. Also ich wollte was lernen, was ich dann wirklich noch lange Zeit machen kann. Und da habe ich mich ein bisschen im Zirkus umgesehen und habe angefangen, mit Feuer herumzuprobieren und das gelernt. Wollte mich dann aber einfach noch weiterentwickeln und was lernen, was nicht jeder kann. Und da war ich tatsächlich mal in einer Zirkusveranstaltung und habe einen Schwertschlucker gesehen und war so fasziniert, dass ich mir überlegt habe, das auszuprobieren.
Wie sieht es denn aus mit den Dimensionen eines solchen Schwertes? Also woraus ist das gemacht? Wie lang ist das? Wie breit ist die Klinge?
Meine Schwerter sind alle aus Edelstahl, weil das nicht rostet. Und mein kurzes Schwert ist 33 cm lang und so 2 cm breit. Und ja, die Länge ist dann variabel. 33 ist ziemlich kurz, das geht nicht in den Magen. Und wenn man dann ein bisschen längere schluckt, also bei 45 cm, sitzt man dann schon gut im Magen.
Du hast jetzt den Magen angesprochen. Kannst du uns den anatomischen Weg beschreiben, den so ein Schwert zurücklegt?
Ja, also man muss erstmal den Mund aufmachen, ist klar. Und dann geht es durch den Rachen in die Speiseröhre. Es geht dann ganz langsam die Speiseröhre herunter Richtung Herz. Wenn es beim Herz angekommen ist, schiebt es das Herz einen kleinen Tick nach links. Dann geht es am Herzen vorbei, an den Lungenflügeln vorbei, zur Öffnung des Magens, durch die Öffnung des Magens hindurch und je nach Schwertlänge dann bis auf den Magenboden.
Wie oft kann man ein Schwert schlucken und gibt es bestimmte Vorbereitungen, die man kehren muss?
Ich sag mal so, ein voller Magen macht sich nicht sehr gut beim Schwertschlucken. Ich trinke überhaupt gar keinen Alkohol mehr, seit ich Schwerter schlucke. Alkohol dehydriert den Körper ganz schrecklich, so wie Kaffee auch. Aber Alkohol ist eigentlich mit am schlimmsten. Und naja, ein dehydrierter Körper, man muss halt schon gut geölt sein, sage ich mal, von innen auch. Deshalb ist Wasser trinken eigentlich besser. Aber sonst, also ich sag mal so, wenn ich fit und gesund bin und keine Erkältung und guter Laune, dann kann ich den ganzen Tag Schwerter schlucken.
Schwertschlucken ist ja eigentlich ein irreführender Begriff, weil es geht ja genau darum, den Schluckreiz oder auch den Würgereflex zu unterdrücken. Hast du dir das abtrainieren müssen am Anfang?
Also es gibt verschiedene Theorien und ich glaube persönlich, dass man sich den Würgereiz nicht abtrainieren kann. Man kann es sich antrainieren, leise ein Metallobjekt zu schlucken. Und je nachdem, wie der Körper gebaut ist und was für ein Mindsetting man hat, lernt man es dann auch. Aber den Reflex abzutrainieren, ist in meiner Sicht unwahrscheinlich, weil man hat ja auch im Knie so einen Reflex, wenn der Arzt mit dem Hammer draufhaut. Und sich das abzutrainieren, dass sich das Bein nicht bewegt, wenn der Hammer kommt, das habe ich auch noch nicht gehört. Deshalb sage ich immer, Übung macht den Meister und manche Menschen können einfach den Reflex überwinden, aber abtrainieren nicht.
Schwertschlucken kann eine lebensgefährliche Aktivität sein. Die Speiseröhre kann geritzt werden oder gar durchstochen werden. Der Kehlkopf kann verletzt werden. Es kann zu inneren Blutungen kommen. Bist du auch schon in kritische Situationen geraten?
Ja, leider. Ich habe mir in 2016 tatsächlich ein Loch in die Speiseröhre geschnitten und mehrere Wochen im Krankenhaus verbracht. Das ist auf der Bühne passiert. Das war ziemlich traumatisch. Aber ich habe es überlebt und was uns nicht umbringt, macht uns stärker, sagt man ja so. Also ich habe mich danach hingesetzt und versucht herauszufinden, warum das passiert ist und mache es nun besser. Ich habe mir neue Schwerter zugelegt. Aber ja klar, also diese Unfälle sind Tagesordnung, sage ich mal so. Ich würde sagen, 80% der Schwertschlucker haben sich mit Sicherheit schon mal verletzt und das ist halt das Berufsrisiko.
Sind diese Schwerter scharf?
Wenn wir ein scharfes Messer schlucken würden, dann könnten wir es nur ein einziges Mal schlucken, weil man sich von innen aufschneidet. Wir präparieren unsere Schwerter und wie scharf sie wirklich sind, ist bei jedem Schwertschlucker unterschiedlich, weil wir sind ja auch alle unterschiedlich von der Innenseite her. Und das ist halt so dieses Gefährliche, was man da herausfinden muss. Wie scharf darf das Schwert noch sein, damit man schlucken kann?
Bei dir ist Schwertschlucken ja nicht einfach nur Unterhaltung, sondern hat zum Teil auch einen politischen Hintergrund. Du hast eine Nummer, die heißt Panther Power, ein Tribut an die Black Panther Bewegung, also diejenige Vereinigung, welche in den 60er Jahren in den USA durch Quartiere patrouilliert ist und die afroamerikanische Bevölkerung vor Polizeigewalt schützte. Warum dieser Tribut an die Black Panther?
Wir sind als ich bin Afrodeutsche, Afroamerikaner und so weiter, in der Unterzahl. Also es gibt bei den Frauen im Moment, so viel ich weiß, 3 farbige Schwertschluckerinnen. Und in der Burlesque-Welt, in der ich auch viel arbeite, gibt es auch sehr wenige Burlesque-Tänzer, Varieté-Künstler mit afrikanischem Hintergrund. Und es gab natürlich schon immer im Showbusiness viel Rassismus. Ich versuche darauf hinzuweisen, dass der Rassismus im Showbusiness immer noch existiert und versuche halt so ein bisschen politische Standpunkte zu setzen während der Unterhaltung, während des Unterhaltungsprogramms, dass die Leute, das Publikum ein bisschen zum Nachdenken anregt.
Morgen ist der internationale Tag des Schwertschluckens. Du hast mir im Vorfeld unseres Gesprächs gesagt, dass SchwertschluckerInnen dann gerne zusammenkommen an diesem Tag. Das würde mich jetzt noch interessieren. Was machen denn Schwertschlucker, wenn sie zusammenkommen am internationalen Schwertschluckertag?
Na, wir machen meistens so, wir stellen uns dann alle in einer Reihe auf und schlucken ein Schwert zusammen und filmen das und stellen das online.
Okay.
Sowas in der Art.
Ja.
Und dann gibt's halt natürlich ganz viel, was man sich gegenseitig mal erzählen muss, weil wir treffen uns ja nie. Und dann gibt's noch so ein Schwertschlucker Kaffeekränzchen danach oder sowas in der Art.
Morgen ist also dieser internationale Tag des Schwertschluckens und darüber sprach soeben die Performance-Künstlerin Missa Blue. Alle weiteren Infos zu Missa Blue gibt es auf unserer Webseite, ebenso ein Video, welches Missa Blue beim Schwertschlucken zeigt. Und an dieser Stelle, obwohl es vorher sehr lustig klang, erlauben wir uns noch diesen Hinweis. Schwertschlucken ist eine extrem gefährliche Angelegenheit. Vor Nachahmung ratet nicht nur Missa Blue ab, sondern auch die Rabe Info Redaktion.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Infosendung vom Donnerstag, dem 21. Februar auf Rabe. Alle Podcasts der Infosendungen gibt es zum Nachhören unter info.rabe.ch. Dort gibt es auch viele zusätzliche Links zu den Beiträgen, die wir heute gesendet haben. Das nächste aktuelle Info hört ihr morgen Freitag wieder, wie immer um 11. Dann verabschiedet sich unsere Praktikantin Eva Rapp mit einem satirischen Radioblog. Und wir besuchen das Hörfestival Sonor und fragen, was bleibt von uns? Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilma Rall, Noel Grossenbacher und Gisela Feutz. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch einen schönen Rest vor Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.